Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Astral Talk. Wir nähern uns in großen Schritten der 100 hier.
Ui, Jubiläum.
Ja,
Wie
noch sind wir nicht
aufregend.
da, aber fast. Wir sind auf dem Endspurt sozusagen. Und bei 100 ist dann Schluss, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? April, April, obwohl wir jetzt schon lange durch den April durch sind, aber. Ja, nein, wir machen noch weiter. Wir haben ja noch so viele Fragen offen, die können wir nicht
Ja.
einfach im Schrank liegen lassen. Ja, hallo, liebe Svenja, erstmal.
Hallo, lieber Oliver, und hallo alle ihr schönen Zuhörenden und Zusehenden. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja, wir freuen uns sehr über dieses wirklich wunderbare Publikum. Ich bin sogar angesprochen worden. Schon mehrfach von anderen YouTubern in Anführungsstrichen aus der spirituellen Szene, die sagen, du hast eine wunderbare Community. Die sind so aktiv in den Kommentaren und sowohl bei Geistreich am Samstag, aber hier bei Astral Talk noch viel mehr. Da haben wir viel mehr Kommentare noch als bei Geistreich am Samstag und da freuen wir uns natürlich ganz besonders drüber. Und worüber wir uns auch ganz besonders freuen, das müssen wir immer mal wieder erwähnen, abonniert gerne unseren Kanal, weil das hilft, diesem Kanal tatsächlich sichtbarer zu werden, ne, und den im Algorithmus auch nach vorne gebracht zu werden. Das kostet nichts, das Abonnieren. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist einmal klicken. Und dann seid ihr quasi Abonnenten. Wer YouTube ohne Login schaut, ne, dann geht es leider nicht. Aber jeder, der ein Google-Konto hat, kann sich darüber oder Gmail oder sowas, kann sich darüber bei YouTube anmelden und einmal auf Abo klicken. Ne, und dann kann man sich auch wieder abmelden. Das Abo bleibt dann trotzdem, aber das hilft, wie gesagt. Und auch die Kommentare helfen. Diese Aktivität unter den Videos ist für den Algorithmus auch sehr wichtig.
Ja, ich finde das auch schön, wie es da Menschen gibt, die man dann auch wiedererkennt, ne, weil sie so häufig kommentieren. Da weiß man schon, ach, das ist ja die oder der. Und es gibt Leute, die einfach jedes Mal Danke sagen. Das finde ich so, so wertschätzend, weil
Ja.
das ist ja, ne, irgendwie nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit, dass sie das wirklich honorieren, dass wir uns dahin gesetzt haben, um die Fragen zu beantworten, so gut wir halt können, aus unserem jetzigen Wissen. Ja, und dass es auch so wertschätzend und wohlwollend ist. Das finde ich auch eine total schöne Atmosphäre.
Ja, auf jeden Fall. Wir gucken ja auch jeden Kommentar an, ne? Ich versehe ja auch alles mit Herzchen, was ich mit einem Herzchen verantworten kann. Es gibt da manchmal so den einen oder anderen, wo ich mich dann scheue, ein Herzchen zu lassen, weil es, ja, aus augenscheinlichen Gründen dann wahrscheinlich.
Naja, wenn
Ich
es
habe.
sozusagen ein Tritt vor dem Bug ist, dann ist es schwierig, ein Herz zurückzusenden im Sinne von, also ich
Ja,
fand
ja.
das gut, was du sagst. Mein Herz ist ja auch eine Zustimmung. Und, ne, man kann natürlich auch sagen, Liebe für dich trotzdem, egal was du sagst, aber es ist ja indirekt auch eine Zustimmung zu dem, was jemand sagt. Und wenn es halt kein Herz oder Like gibt, dann ist es ein freundlicher Hinweis darauf, dass das gerade nicht so gut angekommen ist, ne? Und man muss ja nicht jeden maßregeln oder korrigieren. Die dürfen ja auch alle sein, die Menschen, wie sie sind. Aber da muss man da nicht sagen, ich finde das gut, was du machst. Und das finde ich auch dann stimmig und authentisch, ne? Das ist auch in Ordnung.
Dann möchte ich noch eine Sache loswerden und mein Freund Jesus, nicht Jesus Christus, sondern Jesus Lopez, der Heiler, hat mich auf die Wichtigkeit hingewiesen vor einigen Tagen, weil er Kommentare hinterlassen hat auf meinem Kanal, die nicht erschienen sind und mich gefragt hat, ob ich die lösche. Ich sagte, nein, ich lösche keine Kommentare. Es passiert ganz, 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 ganz selten. Und das ist nur, wenn jemand wirklich unverschämt ist oder beschimpfend oder respektlos. Das passiert ja auf meinem Kanal wirklich nur selten. Da erlaube ich mir schon mal einen Kommentar zu löschen, weil ich das Gefühl habe, das möchte ich nicht, diese Energie möchte ich nicht in meinem Raum haben. Aber konstruktive Kritik ist natürlich jederzeit willkommen, ne? Aber wenn einfach nur jemand was saublöde schreibt, und einfach nur um zu nerven oder um seinem Schmerzraum hier zu entladen, das ist nicht okay. Ne, das kannst du gerne bei dir zu Hause an die Wand pinseln, aber das muss nicht hier in den Kommentaren stehen. Aber das ist wirklich, ich sag mal, in all den Jahren vielleicht 5, 6 Mal vorgekommen, dass ich tatsächlich einen Kommentar gelöscht habe. Aber YouTube filtert. Es gibt bestimmte, bei Menschen sagt man persona non grata, aber es gibt auch Worte non grata, die einfach bei YouTube ausgefiltert werden. Und ich kenne die nicht, ich weiß es nicht, aber ich bekomme immer mal wieder eine Zuschrift von jemandem, der sagt, warum löscht du denn meinen Kommentar? Ich habe doch gar nichts Böses gesagt. Und ich sage, ich habe den Kommentar nie gesehen. Der ist nicht mal bis zu mir vorgedrungen. Mhm. Wir können als YouTuber immer mal schauen, gibt es Kommentare, die YouTube zurückhält, wo ich dann als Kanalleiter sozusagen, kann ich dann entscheiden, möchte ich den sehen oder nicht? Und da muss ich ein Häkchen dran setzen. Man kann da unterschiedliche Filterstufen, kann man da auch einstellen. Aber manchmal frage ich mich auch, warum hat YouTube diesen Kommentar jetzt da rausgeholt, um mich gebeten, ich soll den erstmal lesen, bevor er jetzt gepostet wird. Oftmals sind es welche mit Links, weil Leute irgendwelche Links schicken. Sagen,
genau.
Nicht immer, aber manchmal sind Links drin und da gucke ich dann natürlich auch erstmal genau, was ist das? Ich will da keine komischen Dinge verbreiten und... aber normalerweise sind es immer harmlose Sachen gewesen, soweit ich mich erinnere.
Ist mir aber, glaube ich, auch schon zweimal passiert und ich schreibe ja immer sehr respektvoll und nur, wenn es wirklich irgendwie dienlich ist. Aber da sind auch schon mal 1, 2 Sachen, habe ich gesehen, als ich dann nochmal gucken wollte, um es zu verbessern, weil da was inhaltlich für mich nicht ganz rund war, war das gar nicht da. Und da habe ich schon auch gesehen, dass es entsprechend nach bestimmten Schlagwörtern wird da von YouTube weggefiltert, weil der Kanalbetreiber dann auch sagte, nee, das war jetzt nicht ich, das war dann schon vorher nicht durch die Firewall gekommen sozusagen.
Ja. Ja, jetzt haben wir, sind wir gar nicht bei unserem Thema. Damit wir nicht noch mehr Zeit hier mit Smalltalk verbringen, werde ich das, was ich eigentlich hier zum Beginn der Episode einbringen wollte, auf die nächste Episode verschieben. Also dranbleiben, es wird spannend. Es gibt einen Buchtipp nächste Woche. Und wir legen jetzt mal los mit unseren Fragen, damit wir unsere Zeit hier sinnvoll auch füllen. Ich glaube, Svenja, ich fange heute an. Ne? Ich habe die erste Frage hier für dich. Mit die mal hochholen. Ich habe mal eine Frage. Wenn Sie eine Astralreise machen, also ich darf dazu auch sagen, ihr dürft uns ruhig duzen. Ich bin das gar nicht gewohnt zu siezen. Wenn Sie eine Astralreise machen, Umgebungen, Gegenstände, Wesenheiten sehen, wie sehen Sie diese Begegnungen, wie sie tatsächlich sind oder nur, wie es Ihr Wissen bzw. Vorstellungsvermögen zulassen? Sind wir überhaupt in der Lage, in Anführungsstrichen die andere Seite, so zu erfassen, wie sie tatsächlich ist?
Oh, das ist aber eine gute Frage. Also ich würde sagen, die ist schwierig zu beantworten, weil ich ja nur von dem berichten kann, was ich wahrnehme. Und ob das dann exakt das ist, was es ist, das würde ich nur abgleichen können, wenn jemand direkt neben mir stünde, mit dem ich mich später darüber unterhalten kann, ob er es genauso wahrgenommen hat. Ich kann mich erinnern, dass ich mich mit jemandem verabredet habe, der meine Wohnung besucht hat und der sollte mir eine Notiz an die Wand schreiben. Und seine Notiz war dann in meiner Wahrnehmung ganz, ganz viele Papiere übereinander geklebt, mit ganz vielen unterschiedlichen Inhalten. Und er hatte ganz klar für sich nur eine Notiz dran gehängt. Also daran konnte man sehen, dass sich die Realität dort auch in Wahrscheinlichkeiten dreht und Möglichkeiten dreht, die wahrscheinlich zu anderen Zeiten, an anderen Orten gleichzeitig sich überlagernd an dieser Wand befunden haben. Also es ist gar nicht so einfach. Und sein Unterbewusstsein scheint sich da auch noch niedergelassen zu haben. Also habe ich mehr dann gesehen an dieser Wand, als er in dem Moment da hinterlassen hat. Also ist das schon ein Hinweis darauf, dass es nicht überprüfbare Gegebenheiten gibt, die für jetzt 10 Leute, die zu meiner Wand im Wohnzimmer reisen, die gleichen Dinge sehen. Also das, glaube ich, wird schwierig. Daher sind wir auch immer so ein bisschen in der Erklärungsnot, wenn es um Beweise geht. Aber zu der Wahrnehmung an sich vielleicht nochmal. Für mich ist das Dortsein genauso real, wie ich jetzt hier sitze. Vielleicht noch realer, weil ich einfach mehr Sinne zur Verfügung habe, die mehr wahrnehmen können, mehr Informationen bekommen können. Das ist also wirklich nicht etwas, was ich liegend mit geschlossenen Augen in mir drin als Film sehe, wie eine Meditation oder so, sondern ich bin wirklich da. Und ich erlebe auch Dinge, die ich nicht kenne. Also ich war schon in Zuständen und Orten, die ich höchstens umschreiben kann, die ich aber nicht richtig jetzt Oliver oder euch erklären könnte, weil sie so fremd sind, dass ich dafür überhaupt keinen Bezugsrahmen habe, weil ich das hier nicht kenne. Ich habe keine Erfahrung dazu, nicht mal aus Fantasyfilmen oder so. Das sind Dinge, die einfach völlig außerhalb meiner normalen möglichen Erfahrungswelt liegen. Also das gibt's auch. Nur was das dann ist, wie gesagt, da stehen leider keine Schilder dran und ich vergesse auch immer mal wieder in dem Moment meinen Geistführer zu fragen. Also das ist gar nicht so einfach immer so zu verorten. Wie geht es dir damit, Oliver?
Mir fällt gerade dazu ein Buch ein. Und zwar hat ein, ja, ich glaube, er war sogar mal Trainer kurzzeitig am Monroe-Institut, Frank DiMarco, ich bin nicht ganz sicher. Der war Verleger bei Hampton Roads Publishing und hat viele Bücher, die auch Monroe nahe Menschen geschrieben haben oder auch Trainer geschrieben haben, wurde bei Hampton Roads, wurden die veröffentlicht. Und er hat selber ein Buch geschrieben mit dem Titel Rosie's World. Rosie war eine ehemalige Labormitarbeiterin am Monroe-Institut, die mit dem Frank zusammen Partnerexplorationen gemacht hat, also Partnerastralreisen. Und die haben sehr viel Material zusammengetragen. Der Frank hat das alles in einem Buch veröffentlicht. Und dann ist die Rosie gestorben. Und hat sich dann genau auf den Tag, ein Jahr später, ein Jahr nach ihrem physischen Ableben, hat sie sich gemeldet. Der Frank saß am Schreibtisch und hat plötzlich das dringende Bedürfnis gehabt, einen Stift in die Hand zu nehmen und hat dann Rosies Energie wahrgenommen und hat angefangen zu schreiben, alles, was da durchkam. Und da, das war Rosie's World. Genau, das ist das Buch Rosie's World, was da entstanden ist. Das Buch, was die beiden zusammen oder dokumentiert haben, hieß anders, ich bin mir sicher. Ich bin auch gar nicht sicher, ob sie das als Buch veröffentlicht hatten oder ob sie es nur als Materialsammlung gehalten haben. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das Buch, was gechannelt wurde von Rosie durch den Frank, das heißt Rosie's World. Und das war ein ganz, ganz fantastisches Buch oder ist ein fantastisches Buch. Da berichtet die Rosie aus dem Jenseits, dass die Dinge nicht so sind, wie sie es auf den Partnerexplorationen erlebt haben und dass da viele Missinterpretationen stattgefunden haben, weil sie eine ganz neue Perspektive eben jetzt hat. Und vieles, was sie sich damals so zusammengebraut oder gereimt haben oder interpretiert haben, sagt sie, kann auch gar nicht in physischen Worten erklärt werden. Das kann sie ihm nicht durchgeben, weil das sein Verstand nicht fassen kann. Und das hat sie dann auch immer sehr deutlich gesagt zu dem Thema, möchte ich jetzt nichts sagen oder das kann ich nicht machen, weil du das nicht verstehen wirst, weil die menschliche Perspektive einfach zu limitiert ist und selbst auf Astralreisen eben dieses Wissen nicht mehr zurückgebracht werden kann. Wir dürfen ja verstehen, dass alles, was wir auf Astralreisen erleben, durch einen Filter geht, nämlich unseren menschlichen Filter. Und die Daten, die wir in unserem Kopf haben, quasi als Referenzen zur Verfügung stehen. Und das ist das Vokabular, was wir nutzen müssen. Ich kann ja nicht Chinesisch was channeln, wenn ich die chinesische Sprache nicht hier irgendwo gespeichert habe. Wobei es gibt solche Phänomene. Dann geht das wahrscheinlich direkt durch. Aber was ich damit sagen will, ist, also komplexes Ingenieurwissen aus dem Jenseits kann jetzt vielleicht ein Bäcker nicht unbedingt channeln, weil ihm das Vokabular dazu fehlt, um das akkurat tatsächlich hier einzubringen. Und so dürfen wir davon ausgehen, dass das, was wir auf unseren Astralreisen wahrnehmen, nicht der allgemeinen Wirklichkeit entspricht. So, damit aber nicht genug, weil auch diejenigen, die jetzt quasi in den Astralräumen zu Hause sind, je nachdem, in welchem Raum sie zu Hause sind, haben auch nur ein limitiertes Übersetzungspotenzial, je nachdem, in welchem ihrer Vehikel sie unterwegs sind. Wenn sie im Astralkörper sind, dann können sie Informationen aus den Mentalebenen nur schwer übersetzen oder aus den Kausalebenen, umgekehrt schon eher. So glaube ich oder denke ich, es ist mein Schluss daraus, dass wir nie, bis wir nicht komplett wieder in unserem Heim angekommen sind, eine hundertprozentige Wahrheit erleben, sondern immer eine Verzerrung und auch eine gewisse Spiegelung.
Eine subjektive Wahrheit sozusagen.
Ja. Ja, und das habe ich auch meinen Partnerexplorationen mit meiner Freundin Mars auch festgestellt. Ne, wir haben schon gemerkt, wir sind am gleichen Ort, aber manchmal sind unsere Beschreibungen doch sehr different gewesen. Ne, und ich nehme mal gern das Beispiel von der Frankfurter Fußgängerzone im Sommerschlussverkauf oder im Weihnachtseinkauf. Ne. Ich gehe mit dem Freund durch die Fußgängerzone, wir wollen Weihnachtsgeschenke kaufen. Er sucht nach Kerzen, ich suche nach Hüten. Na, und unsere Wahrnehmung ist komplett anders. Wir nehmen vielleicht peripher viele Menschen wahr um uns herum, aber der eine hat einen Fokus auf den Hüten, der andere hat auf den Kerzen und sieht eben kerzenähnliche Dinge eher als hutähnliche Dinge. Na, das schleicht sich dann in die Wahrnehmung und obwohl wir am gleichen Ort sind, nehmen wir diesen Ort völlig anders wahr.
Oder noch anders beschrieben, es gibt Leute, die freuen sich total da zu sein, dass das Licht und die Menschen und der Glühwein. Und ein anderer geht da rein und sagt, oh mein Gott, diese ganze Energie, dieses total materialistische, dieses Betrunkene, was für eine dunkle Energie, wie unangenehm. Und ne, also ne, so der gleiche Ort, aber komplett andere Wahrnehmung vom Ort. Also das kann ja auch sein. Und das haben wir ja hier auch schon auf dieser Ebene. Deswegen erscheint mir das sehr stimmig.
Ja. Und auch das Empfinden dieser Örtlichkeit spielt natürlich auch eine Rolle. Es geht nicht nur um visuelle Eindrücke, sondern auch um Empfindlichkeiten. Es ist ja in der physischen Realität auch so. Es gibt Menschen, die gehen in Stadien zu Rockkonzerten und fetzen da ab, ne, und drängeln sich und feiern, bis der Papst kommt. Und dann gibt es Menschen, so wie ich, die scheuen sich total davor. Ich gehe gerne in kleine Räume, wo jemand vielleicht leiser spielt, ne, und vielleicht nur 100 Zuschauer maximal sind. Da finde ich eher Resonanz. Ne? Und es sind alles... Unser Resonanzgespür hat auch eine Menge damit zu tun, wie wir Dinge betrachten, wiedergeben und beschreiben eben auch, ne, uns gegenseitig beschreiben.
Genau, und ich kann für mich irgendwie auch sagen, ich spüre richtig, wenn ich von einem Traum wiederkomme, ist das so ein kurzer Schritt von hier nach da. Wenn ich von der Astralreise wiederkomme, da habe ich wirklich das Gefühl, es ist wie so ein Informationsdownload in mein Gehirn, dass mein physisches Gehirn das jetzt erstmal speichern darf, so nach dem Motto, was weiter weg war. Und dass da schon, glaube ich, auch Übersetzungsfehler sowieso schon passieren. Ja. Eben nach dem, was ich an Wissensgrad habe, ne, und an Erkenntnis. Weil ich sehe das ja jetzt schon, wenn ich mein Tagebuch durchlese, das mache ich immer mal wieder in Abstand von ein paar Jahren. Da komme ich zu ganz anderen Schlüssen, weil ich natürlich jetzt auch viel mehr Wissen darüber habe. Und ich sage dir in 10 Jahren, ich mache dann immer so Klammer auf, Anmerkung 2026, also jetzt weiß ich, das war eigentlich das und das. Ne, also das ist so ein beständiges Lernen auch in dieser Sache.
Ja. Und sehen wir die Wesen, wie sie wirklich sind, ist Teil der Frage gewesen. Da würde ich mal zurückwerfen, siehst du dich tatsächlich für das, was du wirklich bist? Damit darfst du erst mal anfangen, bevor man versucht, andere wirklich zu sehen, muss man sich selbst erst mal wirklich sehen.
Ne? Ja, und für das wirkliche Sehen brauchst du ja auch eine gewisse Bewusstseinsweite. Also ich kann mich erinnern, als ich jünger war, gab es für mich irgendwie schreckliche Menschen und gute Menschen und weniger schreckliche Menschen. Und dann habe ich irgendwann ein Alter gehabt, so mit Anfang 20, das werde ich nie vergessen, da stand ich in der Diskothek und habe so mal einen Blick schweifen lassen und dachte so, was wäre denn jetzt mal ein interessanter Mensch, um mal Hallo zu sagen und irgendwie so vielleicht in Gespräch zu kommen. Und dann habe ich mich so umgeblickt und habe gedacht, nee, hier ist aber sehr, sehr schwere Energie, sehr, wirkte eher unbewusst, dachte ich mir, das ist aber sehr dunkel hier. Und dann habe ich gedacht, okay, bleib mal nicht bei dieser Bewertung, guck mal tiefer. Und dann habe ich gesehen, die Dunkelheit kommt aus Schmerzräumen, aus unverarbeiteten Themen, okay, die sind also beschäftigt. Und dann habe ich aber immer noch nicht innegehalten, habe gedacht, okay, jetzt guckst du noch tiefer. Und dann kam so eine Ebene, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, das war so innerlich, als würde plötzlich ein Licht aufgehen. Also da war der Raum gleißend hell in meinem Inneren und es gab nur lichtvolle Seelen. Es gab nur Einssein, es gab nur Liebe und Freude. Und da habe ich gesagt, krass, all das existiert gerade am gleichen Ort. Unbewusstheit, Schmerzräume und Vollkommenheit in einem, je nachdem, wohin ich den Fokus gesetzt habe. Deswegen, wenn du jetzt fragst, wer bist denn du und was siehst du denn und welches Wesen siehst du denn, dann müsste ich wieder fragen, ja, auf welche Ebene guckst du denn?
Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben das so gut wie möglich beantwortet.
Ja,
du hast
Genau, dann komme ich doch zur zweiten Frage.
Nee, du hast ja.
Genau, Moment. Hier fragt jemand, es gibt ja die verschiedensten Modelle, die beschreiben, wie unser Körper mit seinen verschiedensten Schichten aufgebaut sein soll. Die normale Aura habe ich selbst schon öfter mal gesehen, allerdings noch nichts darüber hinaus. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass man sich selbst quasi in der dementsprechenden Schwingung, Frequenz befinden muss, um eben auch Astralkörper, Emotionalkörper, Mentalkörper, Kausalkörper etc. sehen zu können. So wie du ihr ja quasi mit eurem Astralkörper die anderen sehen könnt. Ich hoffe, du verstehst, wie ich es meine. Besitzt man nach dem Tod denn überhaupt noch einen Emotionalkörper oder löst sich dieser quasi nach dem Ableben auf? Dies würde ja wiederum erklären, warum unsere Lieben auf der anderen Seite nicht mehr wirklich fühlen und leiden. Sie besitzen ja dann weder den grobstofflichen Körper noch in diesem Fall den Emotionalkörper. Lediglich ihr Astralkörper verbleibt im Jenseits. Also da sind mehrere Fragen in einem.
Ja.
Die erste war nach den
Ich weiß schon, wie ich es beantworte.
Okay.
Für mich, ich muss jetzt erstmal vorweg sagen, für mich gibt es keinen Unterschied zwischen dem Astralkörper und dem Emotionalkörper. Und das ist jetzt einfach eine Frage meiner persönlichen Betrachtung. Ich weiß, es gibt unterschiedliche philosophische Ansätze oder in unterschiedlichen Traditionen wird dann nochmal differenziert. Ich habe für mich beschlossen, dass ich da keine Differenz ziehe, weil ich beobachte aus nicht physischer Perspektive, dass der Astralkörper der Träger aller Emotionen und Gefühle ist. Und sicher kann man auch dieses Gebilde nochmal zerteilen, aber ich sehe die Notwendigkeit dafür nicht. Was für mich sehr offensichtlich ist, was hier als Aura beschrieben wird, ist der Schein des Ätherkörpers. Der ist für das physische Auge sichtbar aus physischer Perspektive. Das ist auch das, was man aus astraler Perspektive oftmals wahrnimmt, aber auch aus astraler Perspektive vielleicht auch die Astralkörper. Das ist immer je nach der Frequenz, in der ich mich befinde, möglich. So, ich bleibe jetzt mal erstmal bei der Beobachtung aus der physischen Perspektive. Wenn sich jemand vor eine helle Wand setzt, ohne diese Wand jetzt besonders anzustrahlen, dann kann man mit leicht verklärtem Blick an einer Person vorbeischauen und beginnt einen hellen Schimmer zu sehen, der etwa so weit ist. Er wird mal ein bisschen weiter, manchmal ein bisschen schmaler. Da scheint immer auch eine gewisse Pulsierung oder Bewegung drin zu sein. Das ist der Schein des Ätherkörpers. Das kann auch mit einem leichten, bläulichen Ton einhergehen. Der Astralkörper ist für die meisten Menschen nicht sichtbar, da aus physischer Perspektive, das sind diejenigen, die im Auralesen geübt sind, die nehmen Farben wahr. Ob sie sie wirklich mit ihren physischen Augen wahrnehmen, ist dann nochmal so die Frage. Oder ob man tatsächlich schon da quasi nicht physisch wahrnimmt oder mit Hellsinne, über das Hellsehen diese Aura wahrnimmt. Aber das ist das, wo die Farben zur Geltung kommen. Und diese Farben beschreiben den emotionalen Zustand eines Wesens. Und die können sehr, sehr leuchtend sein und sehr knallig, aber sie können auch sehr gedämpft sein. Aus nicht physischer Perspektive, wenn ich im Astralkörper reise, dann nehme ich auch die Astralkörper der anderen wahr. Was ich nicht aus dem Astralkörper heraus wahrnehme, sind Mentalkörper. Und auch aus physischer Perspektive ist der Mentalkörper nicht wahrnehmbar. Es mag eine Handvoll Menschen auf diesem Planeten geben, die diese Fähigkeit haben, aber das ist so feinstofflich, dass es vielleicht mit Hellsinnen zu erahnen ist. Wenn jemand aber im Mentalkörper reist, das heißt, der Mentalkörper ist das ausgeprägteste Vehikel in dem Moment. Man geht immer in das ausgeprägteste Vehikel normalerweise, weil da die Resonanz da ist, die Frequenzresonanz. Dann kann ich sowohl die Astralkörper wahrnehmen, als auch die Ätherkörper, als auch die physischen Körper, je nachdem, wo ich meinen Fokus hinlege, und auch andere Mentalkörper. Die Emotionen erledigen sich nicht in den Astralwelten. Wenn jemand stirbt, heißt es nicht, dass er komplett emotionslos ist, denn die meisten von uns tauchen in die Astralfelder ein und sind dort, je nachdem, in welchen Räumen sie unterwegs sind, immer noch emotionsgeladen oder auch werden von Emotionen quasi von außen bombardiert. Und wenn man an die niederen Astralebenen denkt, da geht es sehr schmerzhaft zu und sehr emotional. Das ist also eine Prägung des Astralkörpers. Erst wenn man den Astralkörper quasi abschält, ablegt, und der Astralkörper bildet sich mit jeder Inkarnation neu. Der Mentalkörper ist ein dauerhaftes Gebilde, der bleibt. Und da ist auch das Wissen um verschiedene Inkarnationen gespeichert. Wenn wir im Mentalkörper unterwegs sind, gibt es keine emotionale Berührung mehr. Auch wenn ich in die Astralwelten blicke, egal wie schlimm das da teilweise zugeht oder auch wie interessant das ist oder berührend, aus dem Mentalkörper heraus nehme ich das nicht wahr. Das ist für mich tatsächlich eine sehr objektive Fläche, die mich subjektiv nicht berührt. Ich kann da sehr emotionslos auf alles blicken. Das hat viele Vorteile, weil da eine größere Klarheit ist als aus dem Astralkörpervehikel heraus. Und sich meine Frequenz nicht ständig ändert, weil ich nicht mehr von Emotionen bombardiert werde oder auch nicht selber projiziere, sondern aus einer wirklich, praktisch aus der Liebe heraus, sage ich mal, auf die Welten blicke. Kausalkörper sind überhaupt nicht wahrnehmbar, weil sie keine Körper mehr sind. Sie sind so feinstofflich, das würde ich nicht mehr als Körper wirklich betrachten können. Da ist natürlich überhaupt nichts mehr mit Gefühl oder Emotion. Das spielt das ist, was Jürgen Ziewe Einheitsbewusstsein nennt, ist, glaube ich, die Erfahrung im Kausalkörper. Ich glaube, so würde es sich am adäquatesten übersetzen lassen. Da ist da bin ich in der Einheit. Da ist keine Emotion. Da ist Liebe, aber es ist keine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist und deswegen auch nicht an Emotionen geknüpft ist. Das ist die Grundqualität quasi. Und in den Mentalwelten hat man das auch ein Stück weit. Da ist vielleicht noch zusätzlich eine tiefe Freude, die da nachhallt oder mithallt, aber kein Leid, kein Schmerz. Das kann man in den Astralwelten alles noch erleben.
Genau.
Und aus dem Astralkörper heraus. Dualität ist auch etwas, was in den Astralwelten immer noch vorherrscht.
Genau, ich fasse also nochmal zusammen. Das hast du alles wunderbar erklärt, nochmal zum Ende. Also um bestimmte Körper sehen zu können, würde ich auch sagen, musst du in der entsprechenden Frequenz selber in dir schwingen, um das sehen zu können. Also Gleiches mit Gleichen, um sich sozusagen darauf einzustellen vom Fokus. Interessanterweise fiel mir gerade auf, hier dieses blaue Licht in meinem Hintergrund. Ungefähr so sehe ich Aura. Wenn ich diese hellere Ätherschicht, wenn ich dann hinter in den Bereich schaue und ein bisschen noch feiner schaue in einen etwas höher frequenteren Raum, dann kann eine Aura für mich mit physischen Augen so aussehen, wie das ihr gerade seht. Nur mal by the way. Darüber hinaus habe ich auch noch nichts selber gesehen, im physischen Körper auf jeden Fall. Und genau, der Astralkörper liegt so nah beim Emotionalkörper, dass man ihn eigentlich als eines fassen könnte. Und der löst sich auch nicht auf, der Emotionalkörper. Ich weiß nicht, wie das ist mit dem Ätherkörper. Der scheint ja die Energieentsprechung der Pranayama-Träger des physischen Körpers zu sein, sozusagen. Ob der sich auflöst und wieder neu formt, könnte sein. Weißt du was darüber?
Von welchem
Körper? Der Ätherkörper.
Der Ätherkörper ist an den physischen Körper gebunden, der stirbt wenige Stunden nach dem physischen Körper, löst er sich auf in seine Materie quasi.
Genau, weil er sozusagen die energetische Entsprechung des physischen ist.
Genau, ist die energetische Entsprechung, der Spiegel des physischen Körpers, der keine eigene, der gibt Prana weiter. Wenn diese Aufgabe erfüllt ist, dann gibt es keine Aufgabe mehr für den Ätherkörper und der zersetzt sich einfach in das, was er ursprünglich war, Energie. Ne? Mhm. Und der formt sich neu mit der Geburt eines Menschen quasi.
Ich habe da gerade so ein Bild, dass die Seele in ihrer Urenergie sich herabsenkt durch verschiedene Körper, immer manifester wird oder immer kristallisierter in Materie. Und wenn man irgendwann nicht mehr inkarnieren muss, weil man alles durchlebt und erfahren hat, dann bildet sich dieser letzte Körper gar nicht mehr, der physische Körper, sondern dann nur noch die höheren Körper. Und wenn man das alles erfahren hat auf der Astralebene, dann das ist wie ein Zurückkollabieren. Weißt du, nach dem Herabsenken gibt es wie ein Zurückkollabieren in die ursprünglich größeren Räume, die darüber sind oder darum eher sind. Es ist ja dreidimensional zu sehen. Es ist ja nicht wie in einer Treppe sozusagen. Also wir nehmen das nur aus unserer physischen Sicht, weil wir es hier besser verstehen können. Und dass sich man sozusagen wieder zurück ins All-Eine hin öffnet mit der Entwicklung, die wir machen. Und dann sind da diese ganz tiefen Absenkungen immer wieder ins Physische irgendwann auch nicht mehr nötig.
Ja, wunderbar. Und wer noch mehr über die Körper wissen möchte, dass sie zu durchliegen, als in die Post geht, hier in Zwischen den Dimensionen schreibe ich sehr ausführlich über die Aufgabe des Astralkörpers und die Emotionen und Gefühle, die dieser Körper speichert und was das für Konsequenzen hat und wie man damit umgehen kann. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute? Ja, wir
sind. Es ist schon soweit.
Ja, es ist schon soweit. Wir sind ja nächste Woche wieder da, ne? Da gibt es wieder Futter, Astralfutter. Und bis dahin sage ich alles Liebe.
Alles Liebe und pflegt eure Körper.
Ja, am besten alle. Die Energiekörperhygiene ist enorm wichtig.
Ja. Alles Liebe euch. Bis bald.
Tschüss.